Berliner Geschichten aus der Berliner Geschichte. In Ihrem History-Podcast der BZ.
Achtung, Achtung. Sie hören jetzt den Refrain eines der beiden Hauptschlager des ersten Pardon-Tonfilms, der First National.
Nein, stimmt ja gar nicht. Sie hören eine neue Folge vom History-Podcast Ihrer BZ. Mein Name ist Oliver Ohmann und ich begrüße Sie heute mal aus meinem Wohnzimmer. Heute ist der 125. Geburtstag von Erich Kästner. Ich verehre diesen Schriftsteller und Dichter sehr. Warum? Er hat mir immer viel Freude gemacht. Ich liebe Emil und die Detektive, ich liebe den Fabian, ich liebe seine Gedichte. Kennen Sie Berlin in Zahlen von Erich Kästner? Hat er 1930 geschrieben und beginnt so. Lasst uns Berlin statistisch erfassen. Berlin ist eine ausführliche Stadt, die 190 Krankenkassen und 916 Hektar Friedhöfe hat. Ja, so kann nur Kästner dichten. Und Happy Birthday, lieber Erich, in den Himmel. Aber heute geht's nicht um Kästner. Aber so ein bisschen. Berlin-Statistik. Ich dachte mir gestern Abend, was kannst du mal den Hörern bieten, was vielleicht ein bisschen anders ist. Kleines Experiment. Und da müssen wir mal Zimmer weitergehen. Bücherregal. Schweren Bücher stehen unten. Ah, hier sind 17 Bände nebeneinander. Brockhaus. Den zweiten Band. Ja, dann richtig. Wieder zurück zum Schreibtisch. So, wollen wir einfach mal gucken. Brockhaus hat ja früher, naja, nicht jeder zu Hause, aber viele hatten einen im Bücherschrank. Meiner ist von 1901, 14. Auflage, oft nachgedruckt. Ich habe die dritte Auflage der 14. Auflage, ist ja auch wurscht. Wir reden über das Weltwissen. Brockhaus war ja quasi Google der Kaiserzeit um 1900. Und ich will einfach mal gucken, ich habe x Sachen darin seit meiner Kindheit nachgeschlagen, aber nie Berlin. Und dann gucken wir einfach mal, was weiß der dicke Brockhaus über unsere schöne Stadt Berlin. Also ich habe hier den zweiten Band, Athen bis Byzanz. Was ist eigentlich Byzanz? Keine Ahnung. Da gucken wir mal. Das sind 2 Kilo pro Band, 1000 Seiten. Blättern wir mal los. Klar, Athen, nee. Ausflugsgeschwindigkeit, Bad, Barcelona, Bayern, ganz wichtig. Kennen Sie das in den alten Lexika hier? Wenn man bei den schönen Farbfotos, da ist ein Pergamentpapier über dem Beerenobst. Das ist schön. Die sind einfach für die Ewigkeit gemacht. Belvedere, Bergbau, Berlin. Hier haben wir es. Oh, das sind viele Seiten. Da haben sie uns eine ganze Menge spendiert. Fast 30 Seiten Berlin. Wenn Sie es blättern hören, das stört Sie natürlich beim Hören, aber naturgemäß, wenn jemand ein Buch liest, dann muss man Seiten blättern. Der Brockhaus ist, ja, was sagt man, Lexikon, Enzyklopädie? Das ist eigentlich mehr oder weniger dasselbe. Lexikon heißt Wörterbuch, Enzyklopädie kommt aus dem Griechischen, heißt, na, wie kann man sagen, rundum unterrichtet, ja, sowas. Also, der Brockhaus im Gegensatz zum Meyer, ein bisschen technischer. Meyer würde man Goethe nachschlagen und die Dampfmaschine vielleicht im Brockhaus, aber egal. Also Berlin. Berlin finden Sie auf Seite 764. Wenn Sie ihn nicht haben, was heißt finden Sie? Tatsächlich gibt es das, was ich hier vorlese, auch online. Sie können das klicken, können Sie googeln. Wikisource, Brockhaus Enzyklopädie und dann kriegen Sie eine lange Liste von der ersten Auflage bis zu meiner 14. Weiter geht's nicht, weil dann wahrscheinlich die Rechtslage anders ist. Aber Sie können tatsächlich hier die 14. Auflage vom Brockhaus 1901 finden und dann im so Faximile, direkt so wie ich es hier vor meinen Augen habe, nachlesen. Insofern korrigieren Sie mich, wenn Sie was anderes finden. Sie müssen natürlich hier die kleine Fraktur lesen können und deswegen muss ich auch die Brille wechseln, denn die ist sehr, 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 sehr klein gedruckt. Da muss man schon gute Augen haben, um das Google der Kaiserzeit zu lesen. Also ich fange mal an. Berlin, wie gesagt, 764. Hierzu 2 Karten. Naja, tolle Karten. Stadtplan Berlin und Umgebung. Also Hauptstadt des Königreichs Preußen und des Deutschen Reichs und erste Residenzstadt des deutschen Kaisers und Königs von Preußen. Nach London und Paris, die größte Stadt Europas, liegt unter 52 Grad, 30 Minuten, 17 Sekunden nördlicher Breite und 13 Grad, 23 Minuten, 54 Sekunden östlicher Länge von Greenwich in einer von niedrigen Anhöhen umsäumten sandigen Ebene. Gut, also ich glaube, daran hat sich jetzt nicht viel geändert, außer dass wir keinen Kaiser mehr haben und kein Königreich Preußen, aber das mit der Lage wird sich wohl nicht verändert haben in den letzten 120 Jahren. Dann erfahren wir hier noch ein bisschen was über die schiffbare Spree, 18 Kilometer von ihrer Mündung in die Havel. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben ja hier das Berlin vor der großen Eingemeindung 1920. Also die Mündung in die Havel ist ja in Spandau, das haben wir hier nicht dabei. Und trotzdem über 30 Seiten im Burghaus schon. Durchschnittsluftwärme betrug 1902 8 Grad. 31 Grad Maximum minus 16,8 Minimum. Heute sind es, ich habe es im Kopf, weil ich es mal recherchieren musste, für die BZ heute, letztes Jahr waren es 11,3 Grad. Also unser 2, Durchschnittsluftwärme 8 Grad, heute 11,3. Naja. Größe. Das Weichbild von 38 Quadratkilometer wurde 1861 auf 59 Quadratkilometer erweitert. Das ist schon die erste Erweiterung. Die erste größere. Gemeinden Moabit und Wedding nebst Teilen von Charlottenburg, Schöneberg, Tempelhof und Hasenheide kamen dazu. Da kann man schon im Prinzip die Entwicklung Berlins nachvollziehen und die sind erst auf der ersten Seite. Bevölkerung. Berlin hat, der Burghaus macht es immer so stichwortmäßig, also das ist letztendlich schon sehr, sehr schön gegliedert und sehr übersichtlich. Berlin hat infolge der Begünstigung seitens der preußischen Herrscher an Einwohnerzahl sehr rasch zugenommen. So unter der Regierung des großen Kurfürsten von 6.000 auf 20.000, das ist mehr als verdreifacht. Und unter Friedrich Wilhelm I. von 55.000 im Jahr 1709 auf 102.400, davon 21.000 Militärpersonen bei seinem Tode. Und dann wird es immer so weiter. Viele, viele Zahlen. 1896 bis 1900 Zunahme um 205.000. Die größte Zunahme zeigte der Stadtteil Stralauer Viertel östlich mit 39%. Dann folgt das Königsviertel, die Rosenthaler Vorstadt, Moabit, Wedding. Eine Abnahme trat dagegen in den alten Stadtteilen ein. Friedrichswerder, Neukölln, Berlin, Dorotheenstadt, Altköln, Friedrichstadt. Wie bedeutend sich der Fremdenverkehr Berlins entwickelt hat, ergibt sich aus folgenden Zahlen. Er betrug 1889 469.000. Nehmen wir mal an, das sind die Besucher pro Jahr. Und dann 1902 schon 832.000. Also Touristen gab es schon zu Kaisers Zeiten. Dann geht's weiter. Der Brockhaus geht immer wie Google heute vor, immer Stichwort für Stichwort, das Religionsbekenntnis. 1900 1,5 Millionen Evangelische, einschließlich Sektierer, 187.848 römisch-katholische, 594 griechisch-katholische, 2042, der Burghaus mal genau, 4.367 Dissidenten, was immer es sein mag, 669 sonstige Christen, 92.206 Israeliten und 159 Heiden. Ja, also das ist die Gebürtigkeit. Ah, das ist sehr interessant. Also die Gebürtigkeit. Wer war echter Berliner? Da ist der Brockhaus auch gleich dabei. War 1900, also als Referenzzahl, 872 Berliner. 872.000 Berliner. Ich runde immer mal ein bisschen, damit man besser hören kann. Und 968.000 aus anderen preußischen Provinzen. Also echte Berliner, ungefähr 40% gebürtige Berliner. Dazu aus dem übrigen Deutschland 92.000 und 34.000 aus anderen europäischen Staaten und 2.858 aus anderen Erdteilen. Ah, also Amerika, Afrika, Asien, was auch immer. Sehr, sehr interessant. Bewegung der Bevölkerung. 1902 fanden 51.185 Geburten einschließlich eine sehr hohe Zahl, 1829 Totgeburten und 19.138 Eheschließungen und 32.590 die Sterbefälle statt. Also mehr Geburten als Sterbefälle. Ich nehme mal an, dass der gute Erich Kästner, als er 1930 sein Berlin in Zahlen geschrieben hat, vorher hier auch im Brockhaus gestöbert hat. Anders ist das ja nicht zu erklären, denn das ist ja sehr, sehr statistisch. Ehrenbürger sind die Professoren Robert Koch, Adolf von Menzel und Bertram sowie Dr. Langerhans. Wohnungen, Haushaltungen. 1900 wurden gezählt. 37.727 bewohnte Wohngebäude. 1892 andere bewohnte Gebäude. Was sind andere bewohnte Gebäude? Vielleicht Hotels oder Schlösser, ich weiß nicht. 12.869 sonstige nicht bewohnte Gebäude. 18 leerstehende Wohngebäude. Oh, 18 leerstehende Wohngebäude im Jahr 1900. Ich glaube, das sind heute deutlich mehr. Und 331 nicht fertige Gebäude. Das ist so toll. Ich liebe es. 1294 Anstalten dienten für gemeinsamen Aufenthalt. Weiß nicht, wahrscheinlich Museen oder der Reichstag, keine Ahnung. Konsum. Für Berlin und den 8 Kilometer Umkreis stellte sich der Konsum pro Kopf der Bevölkerung auf 75 Kilogramm Fleisch, 14 Kilogramm Fische, 38 Kartoffeln, also 38 Kilo Kartoffeln, 60 Kilo Obst, Gemüse und Pflanzen, 9 Liter Wein und 247 Liter Bier ein. So. Dann geht's weiter. Die äußere Anlage. Berlin macht im Ganzen einen jugendlichen Eindruck. Das finde ich ist ein toller Danke, Brockhaus. Du hast uns wohl durchschaut. Straßendurchbrüche haben im Innern immer mehr die baulichen Reste früherer Zeiten verschwinden lassen. Besonders haben manche Stadtteile seit 1870 ein völlig verändertes, prächtigeres Aussehen erhalten und zugleich, zumal in der Friedrichstadt, den Charakter einer Geschäftsstadt angenommen. Während die stetig wachsenden äußeren Viertel in ihren Mietskasernen die Masse der Einwohner beherbergen. Nun, ich glaube, das ist ganz gut beschrieben. In prächtig und am Rande Mietskasernen, wo die Masse der Einwohner beherbergt wird. Das hat sich Gott sei Dank etwas verwandelt. Stadtteile. Das vorzugsweise dem Handel gewidmete Zentrum der Stadt wird von den Stadtteilen Alt-Berlin, Alt- und Neukölln und Friedrichswerder gebildet. Neukölln meint natürlich jetzt nicht Neukölln, das war damals noch Rixdorf, sondern das neue Köln, also wir sind noch mitten in der Mitte. Alt-Berlin liegt zwischen dem zugeschütteten Königsgraben und der Spree zu beiden Seiten der von der Langen Brücke zum Alexanderplatz führenden 735 Meter langen Königsstraße, die zu den belebtesten der Stadt zählt. Durch Abbruch der Gebäude auf dem Mühlendamm und des alten Polizeipräsidiums ist der Molkenmarkt bedeutend erweitert. Na, da wird ja heute gerade wieder gebuddelt. Mal sehen, wie er in 20 Jahren aussieht. Durch Wegräumung des alten Mühlenwehrs, Schiffbarmachung des Hauptarms der Spree für große Elbkähne und seine Verbindung mit dem Oder-Spree-Kanal hat der Binnenschiffsverkehr von Schlesien nach Hamburg durch Berlin eine außerordentliche Förderung und zugleich das Stadtbild vom Mühlendamm bis zur Burgstraße eine wesentliche Verschönerung erfahren. Also die Schiffe. Damals viel bedeutender als heute. Ah, jetzt endlich mal Bilder. Bilder gab es damals auch schon im Brockhaus, im Lexikon. Das sind ja Stahlstiche, würde ich sagen. Und sie zeigen Berliner Bauten. Zwei Seiten. Berliner Bauten Römisch 1, Berliner Bauten Römisch 2. Mal gucken. Die neue Kirche, 1701 bis 8 erbaut. Das ist der Deutsche Dom. Neue Kirche, Deutscher Dom, das ist der gleiche Begriff, steht heute noch. Daneben sieht man die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Die steht heute auch aber als Ruine bekanntlich. Darunter, das größere Bild, ist der neue Dom. Den sehen wir heute auch noch. Überfrachtet damals schon. Das sind, wenn ich das hier richtig sehe, zeigt das der neue Dom damals das neueste Gebäude. 1904 vollendet. Das ist ungefähr die Zeit, in der der Band Brockhaus hier gedruckt wurde. Das heißt also druckfrisch gestochen in die Enzyklopädie. Andere Seite, Berliner Bauten, Königliches Schauspielhaus von Schinkel haben wir auch noch. Abgeordnetenhaus, war noch da. Kaisergalerie, leider nicht mehr da. Kaisergalerie, kennen Sie Kaisergalerie? Könnte man einen ganzen Podcast drüber machen. War eine wunderschöne, prächtige Galerie unter den Linden. Es entlastete bis hier die Friedrichstraße. Diese solche Passagen, Geschäftspassagen, sieht man heute noch in Paris. Toll, mit so großen, ganz, ganz hohen, prächtig ausgeschmückten Durchgängen, Geschäften und so weiter. Also Kaisergalerie gibt's nicht mehr. Aber daneben, klein Reichspostamt, Klammern Postmuseum, gibt's noch bis heute das Museum für Kommunikation an der Leipziger Straße. So, wie geht's weiter hier? Öffentliche Anlagen, Denkmäler, Brunnen, Kirchen. Berlin hat über 60 evangelische, 7 katholische Kirchen, von denen über die Hälfte im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts erbaut worden sind. Naja, Kirchenbau war in der Kaiserzeit eine große Sache. Kirchenjuste hieß die Frau von Wilhelm im Volksmund, weil sie so viele Kirchen stiftete. Große Sammelaktion. Also wichtig, was wir hier vorgeht. Ach, der Dom nochmal im Querschnitt, im Grundriss. Darauf war man natürlich stolz. Große, prächtige Gebäude direkt neben dem Schloss. Jetzt kommen weltliche Bauten. Das königliche Schloss nördlich nach dem Lustgarten. Westlich nach dem Nationaldenkmal für Kaiser Wilhelm I. Südlich nach dem Schlosspark zugelegen. Im Osten von der Spree begrenzt, bildet ein Rechteck von fast 200 Meter Länge und 117 Meter Breite. Die Fassade erhebt sich in 4 Stockwerken, 30 Meter hoch, die Kuppel bis zu 71 Meter. Hätten wir den Podcast vor 20 Jahren gemacht, wüsste keiner, wie es aussieht. Heute haben wir es wieder, wenigstens die Fassade ist da vom Schloss. Also, naja, man erkennt Berlin dann auch wieder. Verwaltung. Jetzt wird es bestimmt öde. Berlin bildet unter der Bezeichnung Stadtkreis Berlin einen Verwaltungsbezirk für sich. Klammern preußisches Gesetz vom 30. Juli 1883, hat jedoch mit der Provinz Brandenburg, zu der es früher gehörte, noch einige Verwaltungsbehörden als höhere Instanz gemeinsam, so das Oberpräsidium, Konsistorium, was Provinzial-, Schul- und Medizinalkollegium. Aber nee, nee, das wollen wir nicht. Die Straßenreinigung beschäftigte 1902 1186 Arbeiter und 358 Arbeitsburschen. Die zu reinigende Straßenfläche beträgt 9,8 Millionen Quadratmeter, davon 5,9 Millionen Quadratmeter Fahrdämme. Im Betrieb waren 65 Kehrmaschinen und 266 Sprengwagen. Aha. An dem Verkehr auf dem städtischen Vieh- und Schlachthof beteiligten sich 314 selbstständige Großschlechter, 658 Gehilfen, 27 Lehrlinge und 200 Kutscher. Geschlachtet wurden 1953 748.000 Rinder, 153.000 Kälber, 434.000 Schafe und 778.000 Schweine. Zusammen 1,5 Millionen Tiere. Aha. Nahe dem Bahnhof Alexanderplatz befindet sich die am 1. Mai 1886 eröffnete städtische Zentralmarkthalle. Naja, damit man das nicht auf der Straße machen muss, hat man in Berlin auch der Hygiene wegen Markthallen, hatte man die Markthallen eröffnet. Das hat sich dann bewährt. Armen- und Versorgungswesen. Geht's weiter? Gesundheitswesen. Krankenhäuser, Behörden, Reichsbehörden, Unterrichts- und Bildungswesen, die königlichen Akademien der Wissenschaften und der Künste haben in Berlin ihren Sitz. Hochschulen und höhere Bildungsanstalten. Die 1810 gegründete Friedrich-Wilhelms-Universität hat 89 ordentliche, 25 ordentliche Honorar und 102 außerordentliche Professoren. 223 Privatdozenten immatrikuliert, also eingeschrieben waren, 6.654 Studierende. Haben Sie das gerade gehört? Hier steht im Lexikon von 1904, oder wenn das geschrieben wurde, nicht Studenten, sondern Studierende. Also Gendersprache, heute so oft verteufelt, schon im Brockhaus. Ich finde das toll. Davon, also von den 6.654 Studierenden waren 4823 Preußen, 922 andere Deutsche, 758 andere Europäer und 151 Nicht-Europäer. Sehr interessant. Also, das ist natürlich heute die Humboldt-Universität. Die hieß früher Friedrich-Wilhelms-Universität. Bildungswesen, Berlin, Vereinswesen, Freimaurerlogen, geheimnisvoll. Erste große Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln. Split, Gerbergasse 3, gestiftet 1740. Friedrich dem Großen natürlich. Also im Brockhaus findet man wirklich interessante Dinge. Handel. Berlin ist trotz seiner Lage im Binnenlande ein hervorragender Handelsplatz. Und gute Nachrichten für einzelne Artikel wie Getreide, Spiritus und Wolle sowie für das Bank- und Wechselgeschäft ist es Weltmarkt geworden. Wow. Wolle und Spiritus. Industrie und Gewerbe. Die sehr bedeutende Gewerbetätigkeit steigert sich noch immer von Jahr zu Jahr. Auch das eine gute Nachricht. Verkehrswesen, Eisenbahn, Bank, jetzt muss ja der Brockhaus eigentlich richtig los. Eisenbahn. Berlin hat außer den Bahnhöfen und Haltestellen der Berliner Stadt- und Ringbahn, siehe dort, das heißt, da haben wir noch eine eigene, können wir noch nachschlagen, der 1891 eröffneten Wannseebahn und der 1902 eröffneten elektrischen Hoch- und Untergrundbahn 7 Bahnhöfe für Personen- und Güterverkehr, in die 12 Linien von auswärts einmünden, nämlich Anhalter Bahnhof für die Linien bis Jüterbock, Dresden, Elsterwerda, bla bla bla, Potsdamer Bahnhof für Richtung Magdeburg, Blankenheim, Lehrter Bahnhof, Buchholz, Stettiner Bahnhof, muss ich mir ein bisschen gucken, Schlesischer Bahnhof, der immer letztendlich ein bisschen so bezeichnet, wohin man dann fährt, in welche Richtung, also Anhalter, Schlesischer, Potsdamer und so weiter. Bahnhof Friedrichstraße. Straßenbahn. Also hier, da darf sich dann der Brockhaus austoben. Oh, das klingt interessant. Mineralquellen. 1887 wurde durch die Direktion des Admiralsgartenbades in der Tiefe von 236 Metern eine Sohlquelle erbohrt, die eine Temperatur von 15,2 Grad hat und 144 Liter Sohle in der Minute liefert. Seitdem sind in der Tiefe von 206 bis 261 Metern noch 6 Sohlquellen in den verschiedensten Teilen der Stadt erbohrt worden. Sie enthalten in 1000 Gewichtsteilen etwa 29 feste Bestandteile, worunter 26 Chlornatrium, ferner Chlorcalcium, Chlormagnesium, Schwefelsäure und Kalk, Chlorkalium und unter anderem. Ah ja. Und dann ist dann noch gleich eine Literaturverweis, das ist ein bisschen zu detailliert. Also, Sohlquellen. Da konnte man früher, na klar, Gesundbrunnen. Ist ja logisch. Jetzt kommt Geschichte. Ganz nach hinten nach. Wie viele Seiten haben wir jetzt schon hinter uns gebracht? Schon fast 15 Seiten. Fängt der Brockhaus mit der Geschichte an. Naja, die günstigsten Ortsverhältnisse an dem Spreeübergange lassen sicher darauf schließen, dass an jener Stelle schon von alters her wendische Ansiedlungen bestanden haben, die sich unter dem Vordringen der germanischen Bevölkerung bereits gegen Ende des 12. Jahrhunderts zu einem wichtigen Handelsplatz herangebildet zu haben scheinen. Obgleich der Ort, wie auch der daneben auf seiner Spreeinsel gelegene Colonia oder Köln, vom wendischen Kollen, das ist ein von Sumpf und Wasser umgebener Hügel, urkundlich erst unter den Markgrafen Johann I. und Otto III. 1244 Köln schon 1238 erwähnt wird. Ja, naja, das ist jetzt ein bisschen preisverdächtig formuliert, aber im Großen und Ganzen kommt es wohl hin. Die Angaben sind ein bisschen korrigiert worden um ein Jahr 1237. Und wir haben ja einen eigenen Podcast gemacht über die ersten Berliner. Die können Sie übrigens alle nachhören. Hören Sie mal rein. Sehr, sehr interessant. Da haben wir sogar zwei Podcasts gemacht über die ersten Berliner. Dann, also, jetzt müssen wir mal über die Karten sprechen, die der Brockhaus hat. Das sind nämlich fantastische, fantastische Sachen. Einmal haben wir mehr oder weniger einen Stadtplan. Da muss man hier eine Lupe suchen. Aber auf dem Stadtplan sieht man zum Beispiel sehr, sehr gut die Bahnhöfe, die, also Sackbahnhöfe, die dann quasi immer enden, mit denen man nur rausfahren kann, die so sternförmig ums Zentrum gruppiert sind. und die Eisenbahnlinien. Zwischendurch geht dann nur die Stadtbahn. Man sieht natürlich die wunderschöne Spree, die sich durch Mitte schlängelt. Man sieht den Tiergarten hier noch mit TH geschrieben. Und ja, irgendwann dann, zum Beispiel in Berlin NO, so hießen die Postbezirke, NW, N, NO, Nordost, Ost, SO, SW, S und W, Berlin W war der schöne Westen, Gensow. Irgendwo zum Beispiel NO, gen Weißensee, da ist dann noch weiß. Da ist nichts, da wird noch gebaut. Da fuhr die Ringbahn zwischen Landsberger Allee und Berlin-Weißensee. Ja, keine Ahnung. Nee, Felder sind es nicht, die Straßen sind schon markiert, aber Bebauung scheint da noch nicht stattgefunden zu haben. Sehr, sehr tolle Karte, ein bisschen farbig. Alles, was bebaut ist, rot, Entschuldigung. Kaffeetasse. Das ist ja das Schöne, wenn man zu Hause im Wohnzimmer sitzt, hat man gleich eine Tasse Kaffee auf dem Schreibtisch. Und alles, was bebaut ist, rot und was noch nicht bebaut ist, ist weiß und was gepflanzt ist, ist grün. Ne, toll, übersichtlich, schön gestochen. Dann ein paar, haben wir noch eine zweite Karte, Berlin und Umgebung, auch sehr interessant. Da ist nämlich auch noch in der Umgebung einiges weiß und man sieht, wie schön dann das spätere Berlin aus den einzelnen Dörfchen zusammengewachsen ist. Hier sieht man also, wo ich sitze, oben noch gerade auf der Karte drauf, Hermsdorf. Ein kleiner, ein paar Häuschen. Dann Dalldorf, das ist heute Bittenau, Tegel, mal einmal rum. Na klar, Dahlem, Lichterfelde, Marienfelde, Bukow, Britz, Langwitz, alles noch kleine Dörfchen. Marzahn ist ein Dorf, genau wie Falkenberg, Malchow. Aber es gibt auch schon größere Sachen, wo man genau, man erkennt schon hier, wie Charlottenburg im Prinzip eigentlich schon nach Berlin reingewachsen ist. Rixdorf, Schöneberg ist eigentlich schon mittendrin, genauso wie Friedrichsfelde. Lichtenberg, Gesundbrunn, Pankow ist eigentlich auch schon fast drin. Also man sieht, man ahnt, was auf Berlin zukommt und wie Berlin wuchs und wächst. So, wie geht's weiter mit Berlin im Brockhaus? Behördenunterricht, das hatten wir alles schon. Kommen aber noch ein paar interessante Sachen über die Geschichte, eine tolle Literaturverweise. Und dann gibt's interessanterweise dann noch Verweise auf andere Berlins. Stadt im Distrikt Nord-Waterloo, der Provinz Ontario, des Dominion of Canada, am Eriesee. Dann Berlin, Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten. Darunter Berlin im County Green Lake in Wisconsin, nordwestlich von Milwaukee. Dann gibt's den Nils Berlin, Nils Johann Berlin, schwedischer Chemiker. Rudolf Berlin war ein Augenarzt. Und dann kommen natürlich noch ein paar Unternehmen, wie zum Beispiel die Berlin-Anhaltische Eisenbahn. Damals gab es nicht so ein Konstrukt, Deutsche Bahn, sondern eben verschiedene Bahngesellschaften, die dann Jahrzehnte später irgendwie alle zusammengefasst wurden, wie auch dann die BVG. Berlin-Anhaltische Eisenbahn, Berlin-Dresdner Eisenbahn, Berliner Blau, wichtiges Farbmaterial, Berliner Börsenkurier, wichtige Zeitung, Berliner Börsenzeitung, Dito, Berliner Eisen, auch Schwanenhals genannt, zum Fangen der Raubtiere in verschiedener Größe. Da ist noch eine Abbildung, sieht aus wie ein, ja, wie sieht das eigentlich aus? Was man mit Pferden um den Hals hängt. Berliner Friede, der den russisch-türkischen Krieg von 1877 und 1878 beendende Friede vom 13. Juli 1878. Berliner Kongress verweist. Berliner Grün, also nicht nur Berliner Blau, sondern auch Berliner Grün, der in den Mutterlaugen der Blutlaugen-Salzfabrikation entstehende grüne Niederschlag. Oh je. Berliner Handelsgesellschaft, Berliner Konferenz, das wäre auch mal ein eigener Podcast. Berliner Missionsgesellschaft, Berliner Nordbahn, die ist hier. Na, ich höre sie Gott sei Dank nicht, aber das ist noch die S1, ein Teil. Geht dann weiter bis Oranienburg, Berliner Ofen. Das sind übrigens Nordbahn, das sind ja alles Sachen, die zu der Zeit, als das Lexikon hier gedruckt wurde, noch ganz frisch waren, also keine 30 Jahre alt. Berliner Politische Nachrichten. Die Zeitung ist mir tatsächlich noch nicht untergekommen. Ja, Berliner Porzellanmanufaktur, Berliner Ringbahn, 1877 eröffnet. Berliner Rot gibt es also auch, Eisenoxid. Berliner Stadt und Ringmann, da ist er. Aha, da. und hier tolle Tabellen über Stadtbahnstationen und wie viele da mitfahren in der zweiten Klasse, in der dritten Klasse und die Einnahmen in Mark. Also Brockhaus ist schon, da haben sich schon sehr, sehr viele Fachleute viele Stunden sehr intensiv beschäftigt und immer wieder aktualisiert. Wie gesagt, alle 2-3 Jahre oder alle 10 Jahre, sage ich mal, wirklich rundum erneuerte Geschichten. Man kann es nur empfehlen, die sind heute verhältnismäßig günstig, antiquarisch zu haben. Letztendlich werden sie teilweise auch schon verschenkt, weil die Menschen natürlich mit 17 mal 2 Kilo Büchern und, weiß ich, 2 Meter im Regal in einfach, das, sie wollen es vom Hals haben. Man kann es ja online auch eingucken. Ich weiß es nicht. Ich habe es gerne im Schrank, weil ich mag das. Ich mag das, wenn es sie nervt, dass das hier so klappert mit den Seiten. Ich verstehe sie gar nicht, Herr Oman. Doch, sie versteht mich schon. Dann noch sehr, sehr schön. Hier gibt es weitere Abbildungen. Und zwar, ja, sehe ich vor mir schon den Hundekopf, die Berliner Stadt- und Ringbahn. Naja, das kennen wir heute ja auch. Darunter war man natürlich auch stolz. Die Halle des Bahnhofs Friedrichstraße sieht natürlich aus wie, ja, wie sieht's aus? Wie Chicago, wie Paris, wie London. Da wollte Berlin nicht zurückstehen und stand sie auch nicht. Toll, ein tolles Bild. Die Schienen gingen hier noch ganz ebenerdig, herrlich. Und bei der Ringbahn sieht man Nordring, Südring. Dazwischen die Stadtbahn, einmal durch. Ja. An der Schnauze, Bahnhof Eichkamp, Westkreuz. Und da, wo die Ohren sind, ist Lichtenberg. Komisch, auf der Rückseite haben sie nichts gedruckt. Dann kommt noch das natürlich berühmte Berliner Tageblatt, 1872 gegründet, täglich 2-mal, sonntags nur 1-mal in Berlin erscheinende politische Zeitung Freisinger Richtung. Mit Feuilleton, Auflage 75.000. Verleger Rudolf Mosse. Redakteur Arthur Levison, für die humoristische Beilage Ulk Fritz Engel. Wir stehen noch nicht drin. Wir mussten uns unseren Brockhaus-Eintrag von der BZ am Mittag wohl noch verdienen. Berliner Vertrag, Berliner Weißbier, ganz, ganz wichtig. In Klammern kühle Blonde, ein in Berlin gebrautes und dort sehr beliebtes obergäriges und wegen seines großen Kohlensäuregehaltes stark schäumendes Bier. So sieht's aus. Berliner Zimmer kennt man bis heute in Altbauwohnungen. Ein Durchgangszimmer zum Hof. Berlin-Görlitzer Eisenbahn, wieder so ein Ding. Berlinske Tidende, oh, jetzt kommen wir schon wieder an, das ist dänisch, oder? Ja, klar, dänische 2-mal tägliche Zeitung. Das ist ja alphabetisch, deswegen hat sie sich da jetzt dazwischen geschlichen. Berlin-Hafen, was ist das? Station in Kaiser-Wilhelmsland. Kaiser-Wilhelmsland, das klingt nach Afrika, nach, das ist nicht gut. Dann Berlin-Hamburger Eisenbahn, wieder eine. Berlin-Niet, ein Konservierungsmittel. Berlin-Lehrter Bahn, Sie sehen, wie wichtig diese Sachen waren, Eisenbahnwesen. Berlin-Potsdamer, Magdeburger Eisenbahn, Berlin-Sächsische Eisenbahn, Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal, auch das Verkehrswesen. Verkehr war der Schlüssel zum Fortschritt. Und dann sind wir schon bei Hector Berlioz. Also 30, über 30 Seiten Berlin im Brockhaus. Ich finde, eine unheimlich interessante Lektüre und man kann auch viel, viel drin schmökern und sie immer wieder festlesen und natürlich auch vergleichen mit dem Berlin von heute. Aber da haben die Kollegen wirklich damals ganze Arbeit geleistet. Ich liebe diese alten Sachen und habe nochmal einmal zurückgeblättert. Die Ausgabe habe ich nicht im Original vorliegen. Im allerersten Brockhaus, der erschien kurioserweise in Amsterdam, weil der erste Brockhaus da druckte. Und zwar 1809, also sind wir nochmal 100 Jahre früher. War auch viel kleiner, die Bände, und dann noch nicht so ausführlich. Aber Berlin war schon drin. Und dann gucken, hier, Berlin. Die unmittelbare Hauptstadt, Residenz und erste Stadt aller königlich-preußischen und kurfürstlichen brandenburgischen Lande. In Kurbrandenburg, eine der schönsten Städte Europas. Alle Gassen sind, wenige ausgenommen, breit und gerade. Und die Anzahl der schönen Häuser ist überall beträchtlich. Ja, also ich finde, das ist ein recht gelungenes Schlusswort. Grüße an Brockhaus, ohne hier Werbung zu machen. Es gibt noch viele, viele andere Nachschlagewerke. Aber Berlin und Brockhaus für mich eine sehr interessante, spannende Lektüre. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Hören Sie noch in die anderen History-Podcasts rein. Sie stehen alle online. Klicken Sie sich durch. Und bis zum nächsten Mal. Ihr Oliver Oman von der BZ.